Woche noch das Standardmodell und nachdem das relativ längliche Formeln sind, wenn ich die alle anschreibe, ist die Gefahr groß, dass wir Fehler machen und in gewisser Weise verlieren wir auch viel Zeit, wenn wir langsam durch diese Notizen von mir durchgehen. Ich glaube, ist es effizienter. Also deswegen habe ich es euch ausgedruckt. Diejenigen, die nicht da sind, entweder gucken sie es halt am Video an oder können es bei mir vielleicht noch abholen oder von euch kopieren. Gewisserweise ist dieses Kapitel eine Wiederholung von all dem, was wir bisher gemacht haben, außer der Quantisierung. Also der erste Teil der Vorlesung, da haben wir halt Lagrange-Dichten konstruiert und Größen uns angeschaut, die ein spezielles Transformationsverhalten und eine Lorentz-Transformation haben und so weiter. Und jetzt am Ende haben wir dann einzelne Teile, die wir jetzt wiederfinden, auch konstruiert und diskutiert wie QID und QCD und irgendwie das Ganze jetzt zusammenzufassen, sodass halt alle drei Kräfte, also Elektromagnetismus, schwache Wechselwirkung und starke Wechselwirkung, in einer Theorie kombiniert sind, das ist das Standardmodell und das wollen wir jetzt halt bereden. Und also man muss sagen, ich bin da selber kein großer Experte, also ich habe das erste Mal wirklich mir im Detail angeguckt, wie ich vor 2 Jahren die gleiche Vorlesung gemacht habe. Aber was ich eigentlich ganz schön finde als Buch, das ist diese Nummer 2, also hinten müsste da das drauf haben, das ist, wenn mich nicht alles täuscht, das Buch von dem Srednicki, irgendwie Quantenfeldtheorie, der macht das in 3 Kapiteln. Also wenn ihr irgendwie ein Buch haben wollt, was sehr nah auch an der Notation dran ist, dann schaut da rein. Und also was fehlt im Standardmodell, das ist die Gravitation. Ich denke, das liegt daran, dass man halt im Prinzip das Standardmodell, wenn man es hingeschrieben hat, als Quantenfeldtheorie formulieren will oder betreiben will, aber mit der Gravitation hat man da noch gewisse Schwierigkeiten. Außerdem in den meisten Sachen, die Teilchenphysik betreffen, also zum Beispiel Beschleunigerexperimente, ist die Gravitation ohnehin nicht so bedeutungsvoll. Also das heißt, die lassen wir außen vor. Und naja, wir haben auch jetzt kennengelernt in QID und in QCD, dass fundamentale Theorien durch Eichtheorien beschrieben werden. Und das, denke ich, ist die erste wichtige Aussage, dass das Standardmodell so eine Struktur von Eichgruppen hat. Also das ist eine SU3-Eichgruppe, eine SU2-Eichgruppe und eine U1-Eichgruppe. Also die SU3, das ist die QCD und die SU2 und die U1, also wenn man jetzt sagt, das wäre der Elektromagnetismus und das ist die schwache Wechselwirkung, ist es nicht ganz richtig, sondern der Higgs-Mechanismus wird diese beiden Theorien irgendwie oder diese beiden Eichgruppen ein bisschen brechen und durcheinander mischen. Also es bleibt eine U1-Symmetrie übrig, aber das ist nicht exakt diese U1-Symmetrie, sondern irgendwie hängt die zwischen diesen beiden dazwischen. Gut, und also die Zutaten zum Standardmodell, bevor wir anfangen, das sind die Leptonen, also die Neutrinos und Elektronen, Myon und Tauon und die Quarks. Und naja, diese Sachen, die jetzt hier stehen, die sind vielleicht ein bisschen verwirrend, aber die werden wir dann im Lauf der weiteren Aufzeichnungen besser verstehen. Also beschrieben werden sowohl Leptonen wie auch Quarks durch linkshändige Weilfelder, also wenn ihr euch zurückerinnert, die die Weilfelder, das sind fermionische Felder, die masselos sind. Also ein Dirac-Spinor, den wir fast immer behandelt haben, der hat halt 4 Einträge und ein Weil-Spinor hat nur 2 Einträge, aber die Konsequenz ist, dass so ein Fermion keine Masse tragen kann. Und wenn ihr euch auch erinnert, irgendwann habe ich sicher mal erwähnt, dass die Neutrinos die Parität oder Spiegelsymmetrie brechen. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass man ein Ungleichgewicht zwischen links- und rechtshändigen Feldern hat. Und naja, wir werden heute im Laufe der nächsten 2 Stunden nur mit linkshändigen Weilfeldern arbeiten und dann irgendwo diese Dinge zusammenbauen, die halt Leptonen und auch die Quarks bilden. Was wichtig ist und das Erste, was ihr verstehen solltet, das ist das, was ich mit diesen Darstellungen hier geschrieben habe. Also linkshändige Weilfelder in diesen Darstellungen hier und dieser hier oder bei Quarks habe ich auch solche Dinge angegeben und auch letztendlich, was wir auch brauchen, ist ein Higgs-Feld, wo drei so Zahlen angegeben sind. Und fangen wir vielleicht mit dem Higgs-Feld an. Diese drei Zahlen, die beziehen sich auf genau diese drei Gruppen, wie sie da oben angegeben sind. Also die erste Zahl bezieht sich auf SU3. Wenn da eine 1 steht, dann soll das heißen, dass das Higgs-Feld ein Singlet bezüglich der SU3-Eichgruppe ist. Also ein Singlet heißt immer, dass es sich nicht verändert. Im Prinzip ist es die Aussage, dass es trivial ist bezüglich der SU3-Eichsymmetrie oder keinen Farbindex hat oder nicht über diese Eichgruppe wechselwirkt. Und man sieht schon ein bisschen die Quarks, die haben hier einen Dreier stehen oder einen Antidreier. Also das heißt halt so viel wie, die bilden ein Triplet bezüglich dieser SU3, also haben halt drei Einträge, das rote, grüne und blaue Quark. Dagegen Higgsfeld und auch die Leptonen, die haben hier den Einser stehen. Das heißt, solange wir das SU3 nicht bereden, und das werden wir ganz zum Schluss erst machen, also am Freitag, ist diese erste Zahl nahezu bedeutungslos. Gut, dann dieses SU2, das ist halt Teil der elektroschwachen Wechselwirkung und da gibt es auch verschiedene Realisierungen in diesen Feldern. Wenn da jetzt zum Beispiel hier ein 2er steht, dann heißt es, dass es ein Doublet ist. Also das heißt, dieses Feld, das kriegt halt zwei Einträge, nennen wir es von mir aus auch Farbraum oder in diesem SU2-Raum und da wirken halt wirklich 2x2 Matrizen, die eine Darstellung von dieser SU2 sind, auf diese beiden Komponenten, die ich dem Feld dann halt geben muss. Dagegen, die Leptonen waren auch noch durch ein anderes Feld, durch ein Weil-Feld gebildet, das diese Darstellung hat und da ist ein Singlet. Also das heißt, diese zweite Sorte von linkshändigen Weil-Spinor wird sich halt wieder nicht transformieren, wenn ich eine SU2-Eich-Transformation mache. Auch zum Beispiel teilweise bei den Quarks ist es ähnlich. Ich meine, hier habe ich ein Doublet wieder und hier habe ich ein Singlet. Oder das Higgsfeld im Gegensatz zu dem Higgsfeld, was wir in diesem einfachen Modell das letzte Mal beredet haben, das ist halt auch ein Doublet mit zwei Einträgen und wird dann halt unter einer SU2-Eich-Transformation irgendwo mischen. Gut, und ganz hinten die letzte Zahl, das ist diese U1-Eich-Theorie. Also im Prinzip haben wir bisher da halt immer nur gesagt, dass es mit einem Phasenfaktor transformiert. Aber wenn man sich zwei Felder vorstellen kann, dann ist es ja durchaus möglich, dass das eine vielleicht doppelt so schnell in der Phase rotiert wie das andere oder das eine vorwärts und das andere rückwärts rotiert. Also diese Zahl da hinten, dieses minus ein halb oder dieses plus eins, das ist so eine Art Gewichtsfaktor im Exponent dieses U1-Phasenfaktors. Also wenn halt eine Eichtransformation gemacht wird, dann würde halt das bedeuten, dass das mit e hoch minus ein halb Lambda sozusagen rückwärts in der komplexen Ebene dreht, dagegen das mit e hoch plus Lambda vorwärts in der komplexen Ebene dreht. Also diese Darstellungen, gerade was das jetzt halt bedeutet, weil es hier zusammengesammelt ist, das ist relativ wichtig, weil wir müssen halt letztendlich immer eichinvariante Ausdrücke bauen aus diesen Feldern, wie sie hier stehen. Und dazu ist es essentiell, dass man versteht, was diese Sachen halt irgendwo bedeuten. War das halbwegs einsichtig oder ist das eher verwirrend? Also ich meine, das ist eine große Menge an Indizes. Das hat man immer wieder bei der QCD schon gesehen. Jetzt sind es halt im Prinzip noch mehr Indizes, weil es drei Eichgruppen gibt und jedes Feld hat halt gewisse Transformationseigenschaften unter diesen Eichgruppen. Also gerade dieser Startpunkt, den zu erwischen, ist durchaus wichtig. Also wenn das nicht klar war, fragt oder können auch gern das noch detailliert an der Tafel mit einem Beispiel versuchen zu machen. Gut, also dann fangen wir einfach mal an und können ja da auch wieder drauf zurückkommen. Wir machen das jetzt in drei Schritten, dieses Standardmodell. Also wenn wir als erstes nur das Higgs-Feld anschauen und die Eichfelder, die an dieses Higgs-Feld koppeln, also wie man hier sieht, das SU3-Eichfeld ist irrelevant, weil es ein Singlet ist, das Higgs-Feld, aber das SU2 und das U1-Eichfeld. Und das reicht eigentlich schon aus, um eine interessantere Theorie zu besprechen, wie das letzte Mal. Das letzte Mal hat man ja auch nichts anderes wie ein Higgs-Feld und ein elektromagnetisches Eichfeld. Jetzt haben wir ein komplizierteres Higgs-Feld, weil es sozusagen an zwei Eichgruppen koppelt und auch zwei Sorten von Eichfeldern. Also das wird jetzt das erste Ziel sein, was uns heute beschäftigt. Und dann in einem zweiten und einem dritten Schritt werden wir die Leptonen und die Quarks noch dazu nehmen. Also genau, was ich gerade gesagt habe, wir starten mit dem Higgs-Feld, was diese Darstellung hat, und halt dem SO2 und dem U1-Eichfeld. Und was wir nach zwei oder drei Seiten dann verstehen, ist, warum die Austauschteilchen der schwachen Wechselwirkung, also die W- und Z-Bosonen, massiv sind. Also das war ja eine der Motivationen, wenn ihr euch erinnert, warum wir den Higgs-Mechanismus überhaupt beredet haben, weil halt diese W- und Z-Bosonen mit ihrer Masse eigentlich nicht ins Bild passen. Und da haben wir zumindest in einem einfachen Modell das letzte Mal gesehen, dass das Photon halt nicht mehr das Photon ist, sondern ein massives Vektorboson wird, wenn ich so ein Higgs-Feld einbaue. Also im Prinzip machen wir fast das gleiche wieder, halt nur mit ein bisschen mehr Indizes und ein bisschen komplizierterer Struktur. Das hatte ich auch eingangs schon erwähnt, also die SO2 und die U1, die müssen wir gleichzeitig betrachten, weil der Higgs-Mechanismus irgendwie die sozusagen verbindet und gemeinsam zu einem gewissen Teil bricht und am Ende bleibt eine U1-Symmetrie übrig und die entspricht der elektromagnetischen Wechselwirkung, also die ist nicht gebrochen, denn die QID, die haben wir ja bereits konstruiert und die funktioniert mit masselosen Photonen. Dagegen die, ja, also SU2 sind letztendlich drei Freiheitsgrade, U1 ist eine vierte Richtung von der Eichtransformation, die SU2, die wird im Prinzip gebrochen oder nur ein Freiheitsgrad, also eine U1-Symmetrie bleibt übrig. Und für diese Brechung passiert halt das Gleiche wie das letzte Mal auch. Also da, wo wir die U1-Eichsymmetrie gebrochen haben, da ist ein massives Vektorboson entstanden. Und jetzt, wo halt dann drei Freiheitsgrade sozusagen kaputt gehen, werden drei massive Vektorbosonen, also das W+, das W- und das Z, durch den Higgs-Mechanismus erzeugt. Aber das werden wir dann gleich sehen, wie das funktioniert. Nochmal, also die resultierende U1-Symmetrie vom Elektromagnetismus, das ist nicht genau die, mit der wir starten, sondern so ein bisschen eine andere Kombination oder verbleibende U1-Symmetrie, wie wir dann sehen werden. Gut, also schreiben wir einfach mal die Lagrange-Dichte hin und überlegen, was uns passiert. Also da vorne ist halt das Higgs-Feld mit einem Potenzial fürs Higgs-Feld. Also wichtig ist, dass das Higgs-Feld jetzt zwei Einträge hat, weil, wie halt hier steht, ist es ein Doublet bezüglich SU2. Also auch wenn es hier kompakt genauso ausschaut wie das letzte Mal, ist es jetzt halt ein zweikomponentiger Vektor Phi1, Phi2. Und deswegen brauchen wir hier auch einen Dagger. Und das heißt halt, dass der komplex konjugierte 2x2-Vektor an den anderen hinmultipliziert wird. Also im Prinzip haben wir sowas schon gesehen in der QCD, da waren es halt Fermionen, keine Skalarenfelder mit den drei Einträgen. Dann, das Higgs-Potential ist hier direkt angegeben, also auch hier, das letzte Mal hatten wir Phi Stern Phi stehen, jetzt haben wir halt Phi Dagger Phi stehen, weil wir, wie gesagt, zwei Einträge im Higgs-Feld haben und das ist auch wieder nichts anderes wie dieses Mexican-Head-Potential, halt in höheren Dimensionen, weil wir nicht eine komplexe Zahl, sondern zwei komplexe Zahlen haben. Aber im Prinzip ist es dasselbe, dass halt, wenn der Betrag von Phi Grad die Wurzel von dem hier ist, dann bin ich sozusagen in so einer Art Hutkrempe drin. Und wenn es kleiner oder wenn es größer wird, der Betrag von Phi, dann steigt halt das Potenzial an und die Energie, die wird sich erhöhen. Also das ist im Prinzip wieder die gleiche Geschichte. Das letzte Mal hat man halt gesehen, dass durch dieses Higgs-Potential nicht wie üblich der energetische Nullpunkt bei verschwindenden Feldern ist, sondern halt, wenn das Higgs-Feld irgendwie abseits vom Nullpunkt ist, nämlich gerade in dieser Hutkrempe vom Mexikanerhut. Und das hatte halt, wie ich am Ende, glaube ich, erwähnt habe, die Folge, dass zwar die Theorie insgesamt irgendwie Eichinvariant ist unter diesen Gruppen, aber der Grundzustand selber oder einer der energetischen Grundzustände halt gerade nicht, weil er nicht im Zentrum sitzt, sondern abseits. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche wie das letzte Mal, nur wie gesagt, dass wir jetzt zwei Einträge vom Higgs-Feld haben und nicht einen. Gut, und das, was da hinten steht, das ist nichts Besonderes, außer vielleicht die Benennung. Also der letzte Term, dieses B, das ist genau das, was wir als elektromagnetischen Feldstärketensor kennen. Und das da vorne, das ist das, was wir in der Young-Mills-Theorie uns überlegt haben, was halt noch diesen zusätzlichen Farbindex hat. Und das sind damit die kinetischen Terme der Eichfelder. Ich glaube, das ist auf der nächsten Seite auch angegeben. Genau, also der elektromagnetische Feldstärketensor ist halt, glaube ich, bekannt oder den kennt er schon lang. Es ist halt diese antisymmetrische Kombination aus Ableitungen und Eichfeld und hier ist das U1-Eichfeld auch ein bisschen unkonventionell mit B bezeichnet, weil wir halt irgendwie unterscheiden müssen von dem anderen SU2-Eichfeld und dieses SU2-Young-Mills-Eichfeld, das hat man ja im Rahmen der QCD da besprochen, wie man halt ganz allgemeine SUN-Eichtheorie hergeleitet haben. Also da gibt es halt auch diesen antisymmetrischen Anteil, der wie hier aussieht, plus dann diesen interessanten wechselwirkenden Anteil, wo Gluonen oder jetzt in dem Fall dann halt diese Austauschteilchen der SU2-Theorie selber miteinander wechselwirken. Gut, dann, also ihr könnt leicht zurückblättern, wenn ihr oben auf die Lagrange-Dichte geht. Da standen im kinetischen Term vom Higgs-Feld die kovarianten Ableitungen. Auch die sind natürlich ein bisschen interessanter wie bisher, weil wir natürlich zwei Eichfelder haben und das kovariante Ableitungen bezüglich sämtlicher Eichfelder sind. Also muss jetzt sowohl dieses U1-Eichfeld B wie auch das SU2-Eichfeld A in diese kovariante Ableitung eingebaut werden. Naja, und das passiert halt auf diese Art und Weise. Also man hat wie immer eine normale Ableitung, dann minus I mal und letztendlich ist es dann nur die Summe dieser beiden Anteile. Also das erste, das ist halt das SU2-Eichfeld. Wenn man da wieder an Young-Mills-Theorie zurückdenkt oder zurückblättert, muss man halt eine Kopplungskonstante nehmen, die nennen wir G2, ein Eichfeld mit einem Farbindex A μ A und das wird dann an die Generatoren der SU2-Gruppe, in dem Fall die Pauli-Matrizen hinmultipliziert. Also man sieht offensichtlich, dass das hier eine 2x2-Matrix ist, was ja sinnvoll ist, da Phi selber auch zwei Komponenten hat. Gut, und der hintere Anteil, das ist das, was man halt von Elektromagnetismus kennt, auch eine Kopplungskonstante, die wir G1 nennen, das ja, U1-Eichfeld B μ. Und der kleine Unterschied zu dem, was wir bisher jetzt halt gemacht haben, ist dabei immer eine 1 gestanden, jetzt steht eine minus ein halb und dieses minus ein halb, das war das, was ich da eingangs erwähnt habe, deswegen blätter ich gerade nochmal zurück. Das bezieht sich auf diese letzte Zahl in der Darstellung hier. Also wie schon gesagt, dieser letzte Faktor ist so eine Art U1-Ladung oder relative Ladung und wenn da halt minus ein halb steht, dann muss man letztendlich alle Kopplungskonstanten mit minus ein halb multiplizieren oder wenn man an Eichtransformationen denkt, dreht es halt nicht vorwärts, sondern rückwärts mit der Geschwindigkeit oder mit einem Gewichtsfaktor minus ein halb. Gut, also damit ist eigentlich zu dieser Lagrange-Dichte alles gesagt. Also meine ich nehme an, dass es sicher jetzt schnell ist und viele neue Sachen da halt wieder zusammengewürfelt waren. Aber was er zumindest halbwegs erkennen sollte, ist, dass das halt eine lauter Terme sind, die Lorentz-Invariant sind und die Eich-Invariant sind. Und halt die einer Eichtheorie entsprechen, wo sowohl eine U1-Symmetrie als auch eine SU2-Symmetrie realisiert ist. Was wir jetzt halt noch nicht beredet haben und was jetzt kommt, ist jetzt der Effekt von diesem Higgs-Potential. Also wenn jetzt kein Higgs-Potential da wäre oder halt das Potential um den Nullpunkt zentriert wäre, also sowas wie ein harmonischer Oszillator oder ein einziger Topf, dann wäre das keine besonders spannende Theorie. Dann hätte man da halt irgendwie Photonen und man hätte so eine Art Gluonen, die nicht drei, sondern zwei Farben haben. Aber ja, was jetzt halt kommt, ist über dieses Higgs-Potential wieder sowas, was wir das letzte Mal beredet haben. Also auch hier vielleicht wieder ein kurzer Einschnitt. Gibt es da Fragen irgendwie zu den technischen Details in dieser Lagrange-Dichte? Gut, also dann machen wir das Gleiche, wie wir letzte Woche getan haben. Wir identifizieren die physikalischen Freiheitsgrade und die physikalischen Freiheitsgrade, die können wir halt dadurch identifizieren, dass wir Störungstheorie machen und halt zum Beispiel den quadratischen Term ohne Ableitung als Masse interpretieren. Nur, wie wir letzte Woche da im Detail diskutiert haben, funktioniert halt Störungstheorie nicht gut, wenn ich nicht im klassischen Grundzustand mit meinen Koordinaten bin. Und das sind wir halt nicht, weil dieses Higgs-Potential, das ist halt wieder so ein Mexican-Head-Potential. Und wenn ich Umfelder 0 entwickle, dann bin ich nicht in der Hutkrempe drin, sondern bin ich sozusagen an der Spitze des Mexikanerhuts. Also das heißt, wir müssen jetzt halt wieder irgendwo einen klassischen Grundzustand wählen und darum die Störungstheorie aufbauen. Und wenn er da zwei Gleichungen nach oben schaut, für Betrag von Phi gleich V durch Wurzel 2, bin ich halt im Minimum drin. Also suche ich mir einen x-beliebigen Punkt, also die sind ja alle gleichberechtigt über so eine komplexe SU2-Rotation, um die ich halt meine neuen Koordinaten definiere. Und das nennt man Eichfixierung und das ist halt genau diese Zeile hier. Also ich schreibe mein Feld, mein Higgs-Feld Phi als eine Konstante V durch Wurzel 2 plus in der ersten Komponente ein reelles Feld H und die zweite Komponente, die setze ich auf 0. Also das kann ich halt erreichen, diese Form, durch eine Eichtransformation, wenn ich irgendwo in einem anderen energetischen Minimum wäre, also irgendwo anders in der Hutkrempe, kann ich eine SU2 und auch eine U1-Rotation machen, sodass mein Higgs-Feld so aussieht. Also kann ich sagen, wenn die ohnehin über Eichtransformationen verbunden sind, ist es physikalisch völlig äquivalent. Also fixiere ich halt diese Freiheitsgrade so, dass mein Higgs-Feld genau so aussieht und macht jetzt dann darum Störungstheorie. Also es macht es halt sicherlich ein bisschen einfacher, weil zum Beispiel diese zweikomponentige Struktur jetzt offenbar wegfällt, weil ich halt bei Eichfixierung fordere, dass das zweite Null ist. Also wichtig hier ist halt zu realisieren, dass es jetzt nicht irgendwie eine Einschränkung der physikalischen Situationen ist, sondern meine Eichtransformationen haben ja keine physikalische Entsprechung. Ich kann kein Experiment mehr denken, was zwischen einer und zwischen einer anderen Eichung unterscheidet. Das heißt, wenn ich zwischen zwei Feldern eine Eichtransformation vermittle, sind die irgendwie physikalisch völlig äquivalent. Oder umgekehrt, ich darf halt keine Einschränkung machen, die nicht mit einer Eichtransformation erreichbar wäre, weil sonst verändere ich natürlich die Theorie. Aber das wäre eine schöne kleine Übungsaufgabe, halt formal zu zeigen, dass das über eine U1 und SU2 Eichtransformation immer möglich ist. Gut, wenn ich jetzt also das hier mache, dann hatte ich ja vormals zwei komplexe Einträge und jetzt habe ich nur noch einen reellen Eintrag. Das heißt, das Higgs-Feld hat damit drei Freiheitsgrade verloren und auch wenn man an die letzte Stunde denkt, da haben wir am Ende Freiheitsgrade abgezählt und halt erkannt, dass eigentlich nicht wirklich was verloren geht, sondern dass die im Higgs-Feld jetzt verloren gehen, letztendlich dann an die Eichbosonen drankommen, nämlich halt ein masseloses mit zwei Freiheitsgraden zu einem massiven mit drei Freiheitsgraden machen. Und nachdem wir jetzt hier drei Freiheitsgrade einbüßen, kann man bereits jetzt irgendwie erraten wahrscheinlich, dass von diesen vier masselosen Eichbosonen, also drei von der SU2 und eins von der U1, dass jetzt wahrscheinlich drei Stück eine Masse erhalten. Und das ist ja gerade das, was wir eigentlich suchen oder wollen, nämlich halt die beiden W-Bosonen und das Z-Boson. Gut, das ist nichts Schwieriges. Also jetzt wird halt das Potenzial vom Higgs-Feld genommen und wird halt diese konkrete Form, die nach der Eichfixierung vorliegt, eingesetzt. Und dann sieht es halt so aus. Also die Konstante fällt halt weg, weil ich im energetischen Minimum bin. Ich habe einen quadratischen Term, einen kubischen und einen quartischen Term und kann damit bereits an der Stelle die Masse vom Higgs-Teilchen ablesen in der Theorie. Das ist halt gerade der Vorfaktor vor dem quadratischen Term, dividiert durch 2 per Konvention und die Wurzel gezogen, oder hier ist formuliert als Massenquadrat, ist Lambda V Quadrat halbe. Also das heißt umgekehrt, wenn ich jetzt mal ans Experiment denke und die Masse vom Higgs-Boson ausmesse und die entsprechenden Parameter der Theorie dann setzen will, dann muss ich halt Lambda mal V Quadrat auf diese, weiß nicht, 125 GeV oder was da momentan der beste Wert ist, setzen. Gut, dann auch den kinetischen Term kann man natürlich ausrechnen, beziehungsweise der vereinfacht sich. Also das hier ist jetzt, wenn ich es richtig sehe, nur abgeschrieben. Also es wurden halt diese zweikomponentigen Felder durch ein reelles und eine Null ersetzt. Und das hilft natürlich ein bisschen weiter, denn wenn ich jetzt das jetzt bin ich verwirrt. Also ich glaube, was jetzt im Folgenden gemacht wird, ist nicht der komplette Ausdruck wird jetzt ausgerechnet, sondern es wird nur der V-Quadrateinteil, wie es hier steht, angeguckt. Also was versucht wird auszurechnen, ist jetzt die Massentherme von den Eichfeldern. Also im Prinzip könnte ich natürlich das Ganze mit Ableitungen und so weiter ausxen, aber der Massenterm von den Eichfeldern, der wird halt dadurch kommen, dass die kovarianten Ableitungen Eichfelder beisteuern, die quadratisch sind und das Higgs-Feld kein dynamisches Feld oder eine Feldvariable beisteuert, sondern nur diese Konstante V. Und das ist jetzt da unten gemacht. Also die Konstante V steckt nur in der oberen Komponente, deswegen wird von links und von rechts der Vektor 1, 0 und 1, 0 hinmultipliziert. Das V-Quadrat, das ist bereits rausgezogen. Und naja, was halt in der kovarianten Ableitung drinsteht, ist die Ableitung selber, die nützt nichts, weil die würde das V ja 0 machen. Also müssen wir halt die Eichfelder nehmen, das, was wir ein Stück weiter oben da definiert haben. Also sozusagen nicht das da vorne, sondern diesen 4x4 Block da hinten. Und dieser 4x4 Block, der ist nicht in jedem Eintrag relevant, weil wir halt hier eine einzelne 0 stehen haben und auch eine einzelne 0. Also da, wo ich Punkte hingeschrieben habe, diese Einträge werden mit der 0 multipliziert, sind also gleichgültig. Das heißt, ich muss nur diese Dinger, wie sie hier stehen, halt aufmultiplizieren und das ergibt gerade die Massentherme. Und naja, wenn man Massentherme suchen will, dann sollten halt die Felder selber quadriert sein, also nicht irgendwie ein Feld mit einem anderen multipliziert, um was Quadratisches zu ergeben. Deswegen bietet sich da noch eine gewisse Umdefinition in den Feldvariablen an, weil wenn wir jetzt das einfach zusammen multiplizieren, dann hätten wir halt vielleicht diesen Eintrag mit dem da multiplizieren, hätten wir Mischterme wo halt ein A3 und ein B oder was drin steht. Also das wäre eigentlich nicht das, was wir wollen. Deswegen nennen wir einfach unsere Felder jetzt so, wie es hier steht. Also wir führen halt ein Feld W plus ein, was die Kombination von A1 und A2 ist. Analog W minus, was nichts anderes wie W plus Dagger ist. Ein Feld Z, was auch wieder eine Kombination von A3 und Bμ ist. Und ein Feld Aμ, was eine Kombination von A3 und Bμ auch wieder ist. Und das sind dann unsere physikalischen Eichbosonen. Also dieses Aμ, das ist jetzt wirklich das elektromagnetische Aμ, also das Photonfeld. Und diese beiden Ws und dieses Z, das sind die Felder der drei, wie wir gleich sehen werden, massiven Eichbosonen. Denn, also wenn man diese Definitionen jetzt da oben einsetzt, und das ist nicht schwierig, im Prinzip sind die halt gerade so definiert, dass diese vier Matrixelemente da nicht Linearkombinationen von Feldern, sondern einfach nur diese kompakten neuen Felder sind. Also dann hat man diesen Ausdruck hier im Prinzip, dass halt Z mü steht, W plus steht, Z steht und W minus steht. Aus Konventionsgründen, aber das ist nicht besonders wichtig, sind diese Kopplungskonstanten G1 und G2 jetzt ein bisschen umdefiniert worden, nämlich in, ich glaube, das nennt sich schwacher Mischungswinkel, Theta W. Also ob man das macht oder nicht macht, hat, glaube ich, für die Physik keinen großen Einfluss, aber ist, wahrscheinlich hat es historische Gründe oder irgendwas. Also das Entscheidende sind nicht diese Cosinus von Theta W, wie sie hier stehen, oder diese Kopplungskonstanz, sondern entscheidend ist, dass halt am Ende so eine Struktur rauskommt, dass also ein Term W plus W minus steht und ein Term Z Quadrat. Und W plus W minus, das macht halt auch wieder Sinn, weil, wie man hier an dieser Zeile erkennt, W plus ist gerade das Gedeckerte von W minus. Also steht halt sowas hier wie W mal W Dagger, also ein komplexes W-Feld, was andeutet, dass es ein geladenes W-Boson ist. Und hier steht halt einfach ein reelles Feld Z, was quadriert ist, was andeutet, dass es ein neutrales Boson ist. Und gleichzeitig hat man halt also quadratische Terme mit Vorfaktoren und das sind dann die entsprechenden Massen. Also beim komplexen Feld haben wir per Konvention halt das immer ohne einen Faktor 1/2 gemacht und bei einem reellen mit einem Faktor 1/2. Und wenn man jetzt einen Koeffizientenvergleich macht, dann findet man halt, dass die Masse vom W-Boson irgendwie in unseren Parametern Vg2/2 ist und Mz halt dieser Ausdruck hier. Also irgendwo wahrscheinlich am einfachsten zu merken, Masse vom W-Boson dividiert durch den Cosinus von diesem schwachen Mischungswinkel, der halt, wie man hier sieht, irgendwie von den ursprünglichen Kopplungskonstanten wiederum abhängt. Und es tritt kein Masseterm auf, was halt auch wichtig ist für dieses Feld Aμ, was dann unser Photonfeld sein wird und was halt auch wieder Sinn macht und konsistent mit dem Experiment ist. Gut, also jetzt sind wir im Prinzip fertig. Was wir jetzt halt machen sollten noch am Ende, ist nochmal alles zusammenschreiben und nochmal irgendwie durch die Terme durchgehen und so ein bisschen sich zu überlegen, wie sieht jetzt die Theorie eigentlich aus, welche Vertices und Wechselwirkungen gibt es. Auch nochmal ganz kurz auf die Massentherme draufschauen, obwohl wir die bereits besprochen haben. Und naja, im Prinzip ist das jetzt das Endergebnis. Also vieles nicht passiert. Ich glaube, das meiste hat man schon dastehen. Also zum Beispiel, das ist halt das Higgs-Potential, was wir ausgeXt haben. Das sind diese Massentherme, die wir uns gerade überlegt haben. Also was man noch machen muss und was halt ein paar Zeilen Rechenarbeit ergibt, ist, dass man diese ursprünglichen Feldstärke-Tensoren, die man, muss ich selber zurückblättern, glaube, F-Menü und B-Menü oder was genannt hatten. Genau, also diese Teile, dass man die dann ursprünglich in unserer Theorie so drin standen, die müssen wir jetzt halt auch durch diese neu eingeführten Feldkoordinaten A, μ, Z und W plus minus ersetzen. Aber das ist eigentlich nur eine Rechenarbeit, die ich hier nicht vorführen will. Am Ende, wenn man halt sorgfältig ist, kommt das hier raus. Also sicher keine schlechte Übung, wenn ihr das nochmal nachrechnen würdet. Aber das Entscheidendere ist, glaube ich, dass man jetzt halt nochmal die Terme der Reihe nach versucht zu verstehen und zu interpretieren. Gut, in der Zeile 1 steht nur das Higgs-Feld drin. Also da haben wir überhaupt kein Eichfeld. Das ist offenbar der kinetische Term vom reellen Higgs-Feld jetzt nach dieser Symmetriebrechung. Das ist der Massenterm vom Higgs-Feld und das sind halt Wechselwirkungsterme vom Higgs-Feld. Also das heißt, das Higgs-Feld, das hat halt irgendwie Vertices, wo 3 und wo 4 Linien reinkommen. Also wenn durchgezogene Linie das Higgs-Feld ist, wäre das ein Vertex und wäre das hier jetzt ein Vertex. Gut, dann haben wir die kinetischen Terme von unseren Eichfeldern. Also 1/2 F-Menü, F-Menü, das ist unser jetzt elektromagnetischer Feldstärketensor, also der zu diesem neuen Eichfeld A-μ gehört. Dann Z-Menü, Z-Menü ist halt analog fürs neutrale Z-Boson. Dann, das sieht ein bisschen komisch aus, aber im Prinzip ist es fast dasselbe wie da vorne. Also D-μ, W-μ minus D-μ, W-μ, das ist halt auch wieder so eine antisymmetrische Kombination. Ich hätte hier auch diese antisymmetrische Kombination schreiben können, aber es ist nicht üblich, das zu machen, weil man einfach ein bisschen Schreibarbeit spart und wenn ein Faktor 1/2 da vorne einführt und hier noch das Antisymmetrische dranhängt, wird er sehen, ist das völlig identisch. Also ihr könnt euch im Prinzip denken, als das Quadrat von dieser Klammer, dann wäre es schon wieder deutlich ähnlicher wie so ein Ausdruck F-Menü, F-Menü. Und warum es ausgeschrieben ist, ist halt, dass hier nicht eine normale Ableitung, sondern eine kovariante Ableitung drinsteckt. Und das liegt halt letztendlich daran, dass diese W-Bosonen selber wieder mit Eichbosonen wechselwirken, nämlich mit den Photonen selber. Also das heißt, ja, da unten steht es genauer drin bei Zeile 2, dieses D-μ, was hier auftritt, das ist, hat diese Form hier, D-μ minus I G2A-μ3, das war unsere alte Altersatz von Feldvariablen, und wenn ich jetzt halt das neue einführe, dann habe ich, das ist wieder so ein Parameter oder was, wo der schwache Mischungswinkel drin steht, was von den Kopplungskonstanten abhängt, aber letztendlich eine Wechselwirkung mit dem elektromagnetischen Feld und auch mit dem Z-Boson. Dagegen, wie ich es gesagt habe, die beiden da vorne, das sind halt diese Standardformen, wo letztendlich wie bei einem freien Photonfeld das Ganze aussieht. Also das heißt, auch in der zweiten Zeile haben wir hier hinten über die kovarianten Ableitungen Wechselwirkungsterme drin. Wir aufpassen, ob ich die wirklich alle da sauber hinbringe. Also auch von der Dann machen wir doch mal die gestrichelten Linien irgendwie als W-Bosonen. Und dann gibt es halt über die kovarianten Ableitungen, denke ich, die Möglichkeit, dass da eine Linie dranhängt. Also das ist das Photon A μ. Oder aber auch, weiß nicht, wie man das dann nennen sollen, so ein Z-Boson selber. Oder ich denke auch, wenn man das Ganze, da die kovarianten Ableitungen quadriert werden, müssten eigentlich auch so 4er-Vertices dabei sein. sowas in der Art oder sowas in der Art. Gut, also wie es hier steht, ich denke, eins der wichtigsten Dinge, die man halt auch wieder mitnehmen sollte, ist, dass diese W-Bosonen elektrisch geladen sind, was so eine kovariante Ableitung andeutet, dagegen zum Beispiel die Z-Bosonen nicht. Gut, dann die dritte Zeile, die haben wir eigentlich zu großen Teilen schon beredet, das sind halt die Massentherme von den W-Bosonen, von den Z-Bosonen, die über den Higgs-Mechanismus entstanden sind. Wenn ich da hinten die 1 aus der Klammer verwende, wenn ich den zweiten Term nehme, entweder mit der 1 multipliziert oder quadriert, dann habe ich halt wiederum Wechselwirkungsterme, wo das Higgs-Feld einfach oder zweifach mit den W- oder den Z-Bosonen wechselwirkt. Also das heißt, jetzt habe ich irgendwie sowas oder sowas oder was ist es noch, da hier mit Z, sowas. Also ich glaube, man sieht schon, dass es eine sehr große Menge von möglichen Vertices und damit halt auch Feynman-Diagrammen gibt, wenn ich mir irgendwelche Prozesse im Standardmodell anschaue. Naja, und die Zeilen 4 und 5, also das sind, wie hier steht, die Wechselwirkungsterme der Vektorbosonen untereinander. Also teilweise haben wir ja hier schon welche hingemalt an die Tafel. Also da ist halt wieder der jetzt elektromagnetische Feldstärketensor, dann das gleiche für Z, eine Wechselwirkung mit den W-Bosonen. Also das ist, denke ich, klar, das ist ein Dreier-Vertex im Prinzip von der Struktur, wie wir es hier auch schon hingemalt haben. Mathematisch ist er halt ein bisschen anders. Der enthält, naja, müsste man da oben nochmal genau drauf gucken, unter Umständen andere Ableitungsstruktur oder so, aber zumindest von den Linien sieht er gleich aus. Und unten, naja, das ist auch offensichtlich, hat man halt einen Vierer-Vertex von W-Bosonen, also irgendwie sowas in der Art. Also bin nicht sicher, ob es jetzt hundertprozentig vollständig ist, aber nichtsdestotrotz sollte das eine gewisse Vorstellung geben, dass es halt viele Wechselwirkungen gibt. Und wenn ihr an einzelnen Prozessen oder was interessiert seid, was weiß ich, halt eine Streuung von irgendeinem vielleicht Elektron, Neutrino oder was, in was es übergehen kann, dann müsst ihr halt letztendlich am Ende all diese Dinger euch wirklich sauber überlegen oder nochmal draufschauen auf den gesamten Lagrangian vom Standardmodell, welche Vertices kann ich halt bauen, um irgendwie Diagramme von einer gewissen Ordnung zu bekommen. Also es ist nicht einfach, denke ich, weil es halt einfach längliche Formen sind und viele, viele Möglichkeiten. Gut, und als allerletztes habe ich nochmal die Parameter zusammengestellt, um das ein bisschen übersichtlicher zu machen. Also die physikalischen Parameter, die man halt im Experiment messen würde, das wären jetzt die Massen vom Higgs-Teilchen, vom W-Boson und vom Z-Boson und die elektromagnetische Kopplungskonstante, wenn man so will. Da haben wir auch schon drüber geredet, dass die eigentlich nicht konstant ist. Aber das sind jetzt in den neuen Feldkoordinaten, also in der Lagrange-Dichte da oben, die Parameter. Und ursprünglich gestartet sind wir halt auch mit 4 Parametern, also es macht Sinn, wenn er da zurückblättert, es war Lambda und V im Higgs-Potential drin und G1 und G2 waren die Kopplungskonstanten der U1-Gruppe und der SU2-Gruppe. Also das heißt, da ist nichts verloren gegangen, die sind ein bisschen komfortabler jetzt irgendwo zusammengefasst. Und naja, wenn man ins Particle Data Book schaut oder so, dann müsste man halt diese Massen hier einsetzen, also das Higgs irgendwie um die 125 GeV. die W- und die Z-Masse, die ist besser bekannt. Letztendlich kann man daraus dann diesen schwachen Mischungswinkel ausrechnen. Der setzt ja, wie ich kurz erwähnt habe, eigentlich nur W- und Z-Masse in Verbindung. Naja, und gut, die elektromagnetische Kopplungskonstante, das ist halt wieder in alten Parametern dieses G2 und dieses Sinus da. Wobei, da habe ich jetzt keinen Wert angegeben, weil, wie wir wissen, das hängt ja relativ stark vom Impuls ab. Gut, und das ist halt nochmal der Effekt vom Higgs-Mechanismus zusammengefasst. Also gestartet haben wir mit einer SO2-Kreuz-U1-Eichtheorie, also die SO3, die war im Higgs-Feld trivial, deswegen haben wir die nicht betrachtet und wäre jetzt nicht sinnvoll zu behaupten, dass es eine SO3 da mit drin wäre. Aber nachdem wir halt die physikalischen Freiheitsgrade identifiziert haben, wenn halt so ein Higgs-Potential vorliegt, endet man halt letztendlich mit einer Theorie, die eine andere Struktur hat, nämlich wo nur noch eine U1-Eichsymmetrie sichtbar ist. Also die ist halt deswegen sichtbar, weil das da oben wie halt ein Elektromagnetismus aussieht. Also ich habe halt einen U1-Eichinvarianten Feldstärketensor hier und ich kann halt die Felder, die halt elektromagnetisch wechselwirken, entsprechend auch Eich transformieren, dann wird halt dieses L1-Invariant sein. Dagegen eine SU2-Eich-Transformation kann ich nicht mehr ausführen, sonst würde ich halt diese Eich-Fixierung, die ich da getroffen habe, um die physikalischen Freiheitsgrade zu identifizieren, die würde ich halt dann wieder durcheinander werfen. Und das wäre nicht sinnvoll, weil wir uns halt darauf festgelegt haben. Und gut, was ich auch eingangs gesagt habe, war die U1-Eichgruppe, mit der wir starten, ist nicht am Ende die überbleibende U1-Eichgruppe. Das sah man, glaube ich, am deutlichsten dadurch, dass das elektromagnetische Eichfeld eine Kombination war von einem SO2-Eichkomponente und der ursprünglichen U1-Eichkomponente. Also deswegen mischt halt irgendwo der Higgs-Mechanismus diese Dinge und bricht die gemeinsam, wobei halt eine U1 dann übrig bleibt. Ja, und wie wir halt gesehen haben, gibt es drei massive Vektorbosonen, wie auch in der Natur. Also das heißt, diese Theorie beschreibt halt sehr vernünftig das, was man wirklich sieht. Und von der Idee ist es nicht schwieriger, wie das, was wir in der letzten Stunde gemacht haben, nur halt von der Menge an Formeln und Rechnungen oder was ist ein bisschen komplexer, weil halt ein paar Indizes mehr dabei sind. Gut, das war etwa ein Drittel jetzt vom Standardmodell. Auch hier ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir Fragen beantworten oder eine kurze Pause machen oder nochmal über das diskutieren, was an der Tafel stand. Wie ist es jetzt mit dem Tempo? Ist das zu schnell oder ist das halbwegs vernünftig zu folgen? Also wie ich eingangs schon gesagt habe, betrachtet es auch so ein bisschen als Wiederholung dessen, was ihr halt gelernt habt, auf einer sehr komplizierten Ebene jetzt. Ich meine, das sind halt viele Sachen jetzt, Lorentz-Invarianz, Eich-Invarianz, viele Indizes, alle Sorten von Feldern, ein skalares Feld, ein Eichfeld, ein fermionisches Feld, wird jetzt dann gleich noch reinkommen. Ich meine, dass das nicht leicht ist, ist mir klar, auch ich muss sagen, also wenn ich diese Dinger nicht hätte, ich könnte das wahrscheinlich schlecht auswendig hinschreiben oder so. Also ich kenne mich in QCD und auch in Elektrodynamik ganz gut noch aus, aber diese Sachen sind sicher sehr gewöhnungsbedürftig. Also auch für die Prüfung, ich erwarte sicher nicht, dass ihr irgendwie da diese Definitionen alle auswendig wisst und diese Lagrange-Dichte im Detail hinschreiben könnt. Also wenn, dann ist es halt eher relevant, dass ihr vielleicht wisst, was sind die Eichgruppen und was war vielleicht der Startpunkt und was passiert grob, wenn halt dieser Higgs-Mechanismus dann zuschlägt und was ist so ungefähr das, was übrig bleibt. Aber Also auswendig lernen in diesem Kapitel und auch in den anderen Kapiteln, da halte ich wenig von, weil ich meine, ich habe selber das nicht auswendig gelernt und deswegen kann ich es euch schlecht fragen. Eher so Konzepte und ganz grobe Sachen, wenn ihr irgendwie so ein bisschen im Kopf behaltet, was es halt für Wert ist, es gibt oder geben kann oder so, dann ist das, glaube ich, wichtiger, wie da irgendwie diese Feinheiten sich zu merken. Gut, also dann nehmen wir jetzt die Leptonen dazu. Also Ziel ist jetzt zu der Lagrange-Dichte, die wir eben gesehen haben, halt drei Familien oder Generationen hinzuzunehmen, nämlich Elektronen plus Neutrinos, Myonen plus Neutrinos und die Tauonen plus Neutrinos. Und also wir fangen jetzt halt mit einer Familie an, mit den Elektronen und den zugeordneten Neutrinos. Und am Ende ist es nicht schwer, die anderen beiden noch dazuzunehmen. Das sind nahezu Kopien von dem, was wir jetzt besprechen werden. Und ja, wie schon eingangs angedeutet, die Neutrinos, die verletzen die Parität. Also müssen wir, oder ist es logisch irgendwo, dass man mit dem Ungleichgewicht zwischen links- und rechtshändigen Weil-Feldern arbeitet, also wenn man jetzt nur Dirac-Felder nehmen würde, die halt symmetrisch bezüglich links- und rechtshändig sind oder gleichberechtigt, dann hätte man wahrscheinlich schlechte Karten, diese Brechung insbesondere der Neutrinos zu beschreiben. Also wir gucken uns zwei Sorten linkshändiger Weil-Felder an. Das eine, das nennen wir L und das andere nennen wir I-Bar. Aber das I-Bar, das ist ein Name, also das heißt nicht, dass das Bar bedeutet, dass es das irgendwie komplex konjugiert oder das Antiteilchen vom E ist. Also I-Bar ist sozusagen ein Symbol. Und L und I-Bar haben diese Darstellungen bezüglich der Eichgruppen. Also die SU3 ist nach wie vor noch nicht im Spiel, die kommen erst für die QCD rein. Die SO2 und die U1, die wir uns gerade anguckt haben, die sind dabei. Das L ist ein Doublet und der SO2, wohingegen das E-Bar ein Singlet, also trivial, und der SO2 ist. Und die elektromagnetischen Ladungen oder relativen Ladungen, die sind halt, also nicht, sollte man jetzt sagen, elektromagnetischen, die entsprechenden U1-Ladungen sind minus 1,5 und plus 1. Gut, und naja, das Erste oder das Einfachste, was man halt hinschreiben kann unmittelbar, sind die kinetischen Terme. Die kinetischen Terme haben uns damals bei der Diskussion von den Weil-Feldern überlegt und die sahen so aus, also im Prinzip nicht viel anders wie bei den Dirac-Spinoren. Das Entscheidende ist halt, dass hier keine Gamma-Matrizen, die 4x4 sind, stehen, sondern diese, in Anführungszeichen, Pauli-Matrizen, die 2x2 sind. Wobei das Sigma Mu Bar ist halt auch wieder eine Abkürzung und das ist die Identitätsmatrix in zwei Dimensionen und minus die Pauli-Matrix. Also wenn er da zurückblättert, seht er genau diese Form, die er schon kennt. Gut, und die kovarianten Ableitungen, die müssen halt auch wieder auf SU2 und U1 wirken. Also da muss man im Prinzip halt gucken, wie sind die Darstellungen. Und wenn ihr das beim Higgs-Feld verstanden habt, dann ist es hier auch offensichtlich. Also das Feld L hat halt, ist ein Doublet und der SU2 und minus 1/2 U1-Ladung. Also habe ich so eine Kombination von Eichfeldern in der kovarianten Ableitung. Also das ist wieder der SU2-Teil mit der entsprechenden Kopplungskonstante, Eichfeld und Pauli-Matrix als Generator. Und das ist halt der U1-Anteil mit dem originalen U1 Eichfeld und minus 1/2 dieser, also ich glaube, man sagt auch Hyperladung oder U1-Ladung. Und naja, das andere, das E-Bar, ist einfacher, weil es halt bezüglich SU2 ein Singlet ist, also das heißt, das A-μ-A-Feld, was das SU2 Eichfeld ist, tritt nicht auf und das U1 Eichfeld kommt halt nicht mit minus 1/2, sondern mit plus 1. Gut, jetzt also haben wir die Felder hingeschrieben Also die Wechselwirkung zwar bereits mit dieser Theorie, weil halt die Eichfelder dranhängen und die Eichfelder auch wieder da dranhängen, aber nichtsdestotrotz kann man sich überlegen, ist es nicht möglich, vielleicht noch Terme hinzuschreiben, wo nur die fermionischen Felder drinstecken. Und naja, das muss halt gewisse Forderungen erfüllen, so ein Term. Also wie hier steht, er muss vor allem Lorentz-invariant sein für eine Wirkung, er muss Eich-invariant sein. Und also das kennt man noch nicht wirklich gut, er muss renormierbar sein. Also das heißt so viel wie die physikalische Theorie, die muss am Ende Sinn machen. Also wir hatten irgendwo mal gezeigt, dass in so gewissen Diagrammen, die Loops haben, Unendlichkeiten auftreten. Und Renormierbarkeit heißt grob gesprochen, dass ich die Unendlichkeiten durch Umdefinition meiner Kopplungskonstanten beseitigen kann. Wenn es aber so viele Unendlichkeiten gibt, dass das nicht mehr möglich ist, dass halt wirklich alles nur noch unendlich ist, dann ist es eine relativ sinnlose Theorie, zumindest wenn ich es rigoros betrachte, und dann ist es nicht renormierbar. Also deswegen diese Renormierbarkeit, die wir im nächsten Semester ausführlich besprechen. Und also fangen wir einfach von hinten an, welche Wechselwirkungsterme kann ich zusätzlich noch hinschreiben, die nur aus den Weyl-Spinoren bestehen. Grob gesprochen, die Renormierbarkeit, die verbietet, dass sehr hohe Potenzen von Feldtermen auftreten. Also deswegen ist eine Kombination, ich glaube, von drei Feldern, wie es hier drin steht, nämlich dem Higgs-Feld, dem L und dem I-Bar, das Maximale, was geht. Also ich kann das nicht nochmal quadrieren oder noch höhere Potenzen von Feldern einbauen, sonst ist Letzteres verletzt. Und naja, das ist die einzige Antwort, die man geben kann. Also ich will jetzt nicht beweisen, dass es keine weiteren Eich-Invarianten und Lorentz-Invarianten-Terme gibt. Ich will höchstens ein bisschen motivieren, warum dieser Term hier sowohl Eich- als auch Lorentz-Invariant ist. Und ja, ich glaube, mit der Eich-Invarianz sieht man es ein bisschen besser, das ist einfacher zu verstehen. Also fangen wir mit der U1-Eich-Invarianz an. Da ist es halt so, dass wir drei Felder haben, das Higgs-Feld, das L und das I-Bar. Und wenn wir eine Eich-Transformation machen, dann kriegen die ja alle Phasenfaktoren, die noch mit diesen U1-Ladungen gewichtet sind. Und wenn man jetzt einfach aufaddiert, die Ladung von Phi, von L und von E bar, und wenn da 0 rauskommt, dann dreht halt genauso viel vorwärts wie rückwärts und das Ding ist Eich-invariant. Und also ich habe es jetzt nicht am Bildschirm, aber ihr müsst es auf den Aufzeichnungen haben, gerade wenn ihr auf die erste Seite guckt, das wird sich gerade halt auslöschen. Oder das scrollen wir einfach mal hoch. Also hier steht es ja für diese beiden Felder, es ist minus 1/2 und plus 1, also muss für das Higgs-Feld ein minus 1/2 gestanden haben. Genau, also das ist dann damit schon mal die Eich-Invarianz bezüglich U1, die dieser Term aufweist. Gut, dann die SU2-Eich-Invarianz, also das E-Bar-Feld, das ist ein Singlet unter SU2. Das ist von Haus aus schon mal Eich-invariant, also müssen wir halt zwischen Phi und zwischen L eine SU2-invariante Kombination finden. Gut, und mein, da würde ich halt wieder die Analogie von den Spins mir angucken. Ich denke, ihr wisst, dass die Drehung von dem Spin über eine SU2-Transformation passiert. Also eine Drehung vom Spin ist nichts anderes, halt, wenn man E hoch I mal die Drehwinkel mal die Pauli-Matrizen nimmt. Und das Spin-Singlet, das ist euch auch, denke ich, aus der Quantenmechanik bekannt, das ist halt gerade die antisymmetrische Kombination von Up-Down minus Down-Up. Und wenn man jetzt halt diese Mathematik einfach anwendet, anstelle als auf Spins, auf die beiden Farbkomponenten, also die obere Komponente ist halt Spin-Up, die untere ist Spin-Down, dann muss ich halt auch die erste Komponente vom Phi mit der zweiten vom L minus umgekehrt machen. Und zu dem Zweck haben wir halt hier den antisymmetrischen Tensor stehen. Also der macht halt gerade Phi 1 L2 minus Phi 2 L1, was halt nichts anderes wie Up-Down minus Down-Up ist und damit halt unter diesen SU2-Rotationen invariant ist. Also auch das, wenn dieses Argument zu schnell geht, das ist sicher eine gute Übung, das mal halt niederzuschreiben, ganz sauber und irgendwie eine beliebige SO2-Transformation auf Phi und auf L loszulassen und zu sehen, dass es eigentlich invariant ist. Gut, also das war die Argumentation, dass wir einen eigeninvarianten Term haben. Jetzt müssen wir noch uns Lorentz-Invarianz überzeugen. Da ist das Higgs-Feld natürlich einfach. Das Higgs-Feld ist ein skalares Feld, also das heißt, unter Lorentz-Transformationen tut es nichts. Also müssen wir nur schauen, dass wir L und E bar Lorentz-invariant zusammenhängen. Und dann ist dann dieses Kapitel, ich glaube, das hat der Christoph damals mit euch gemacht, das Transformationsverhalten von diesen Bilinearkombinationen von Feldern zurückdenken. Das haben wir für Dirac-Spinoren gemacht, nicht für Weyl-Spinoren, aber im Prinzip funktioniert es sehr ähnlich. Also als erstes, um es kurz zu wiederholen, habt ihr euch angeguckt, wie sich Kombinationen von Psi-Bar-Psi transformieren. Also zum Beispiel Psi-Bar-Psi war ein Skalar, Psi-Bar-Gamma-5 war ein Skalar. Wenn Gamma J drin stand, war es ein Vektor und so weiter. Und dann ganz am Ende, also ich hoffe, dass nicht noch erinnert und das nicht unterging, haben wir uns überlegt, wie kann man zwei Psis, also zwei Quarks, auch so zusammenhängen. Und die Antwort war damals, dass man einen Quark nimmt, transponiert und mit einer sogenannten Ladungskonjugationsmatrix multipliziert. Das war im Wesentlichen Gamma 2. War das noch irgendwie halbwegs präsent? Also die Aussage oder das, was wir gezeigt haben, war, dass sich ein Psi-Bar genauso transformiert wie ein Psi transponiert mal diese Ladungskonjugationsmatrix. Und dann konnte man halt dieses ganze Kapitel, ohne dass man es wieder herleitet, verwenden, indem man halt das Psi-Bar ersetzt durch Psi transponiert mal Ladungskonjugation. Und nichts anderes passiert jetzt eigentlich hier auch. Also L mal E bar ist, wie da unten steht, eigentlich eine kompakte Kurzschreibweise, die das hier da bedeutet. Also L ist sozusagen zu verstehen als L transponiert im 2x2-Raum mal, und ich meine, wir arbeiten mit Dirac-Spinoren, sondern mit Weyl-Spinoren, deswegen steht hier keine Ladungskonjugationsmatrix in Form von Gammas, sondern dieses Sigma 2, was aber im Prinzip die gleiche Rolle einnimmt, und ja, dieses Produkt ist daher Lorentz invariant, weil es halt so viel ist wie ein Psi-Bar-Psi, da dieses L mit dieser Kombination sich so transformiert. Ein anderes Indiz, aber das ist auch kein hundertprozentig korrektes Argument, ist fast das, was ich gerade schon zur Farbe gesagt habe. Ihr habt halt zweikomponentige Spinoren jetzt zur Verfügung, und ich meine, ihr wisst aus der Quantenmechanik, dass Up-Down minus Down-Up eine invariante Kombination ist, und in Komponenten sieht es halt auch wieder so aus, dass ein antisymmetrischer Tensor die erste mal die zweite minus zweite mal die erste zusammenhängt. Es stimmt allerdings insofern wieder nicht hundertprozentig, weil ein Weyl-Spinor nicht wirklich Spin-Up und Spin-Down bezeichnet, sondern die Interpretation ist ein bisschen anders. Also, um es kurz zu machen, das jetzt wirklich im Detail auszuxen, würde wahrscheinlich wieder eine halbe Seite kosten, aber eigentlich habt ihr all das Wissen zusammen, wenn ihr da zurückblättert auf diese bilinearen Kovarianten, um das auch auf diese zweikomponentigen Weyl-Spinoren anzuwenden. Also auch hier, wenn euch das nicht angenehm oder zu suspekt ist, ist es sicher eine gute Übungsaufgabe, zu zeigen, dass das hier Lorentz-invariant ist. Gut, also damit sind wir eigentlich fertig. Also wir haben die kinetischen Terme, wir haben einen zusätzlichen Wechselwirkungsterm. Das wechselwirkt sowieso mit diesem Rest jetzt, was wir halt davor konstruiert haben, über die Eichfelder. Was wir halt wieder machen müssen, ist jetzt unsere Eichfixierung, für die wir uns entschieden haben, die natürlich erhalten bleibt, müssen wir jetzt irgendwie einsetzen, und dann wird sich halt die Struktur der einzelnen Terme ein bisschen verändern, also zum Beispiel des Wechselwirkungsterms. Und ja, eigentlich wird er nur einfacher, weil halt das Vieh nach der Eichfixierung nur eine Komponente hat. Und wenn es halt nur eine Komponente hat, dann ist dieses Produkt relativ einfach. Dann wird halt die erste Komponente vom Vieh nur mit der zweiten vom L multipliziert. Das ist das, was man jetzt hier sieht. Und ja, anstelle vom Viehfeld schreibt man halt dieses V plus H, also diese Kombination von reeller Konstante und reellem Feld. Das heißt hermitisch konjugiert, also eine Wirkung soll reell sein. Das habe ich nicht gesagt, das müsste man eigentlich in dieser Forderung auch noch streng genommen aufnehmen. Wenn ich halt einen Term plus den komplex konjugierten habe, dann ist er zwangsläufig reell. Gut, jetzt haben wir irgendwie da diese linkshändigen Weißbinoren stehen, aber irgendwo möchten wir ja doch zumindest wiedererkennen, dass halt die QID, wie wir sie kennen, auch zurückerhalten wird. Deswegen gibt es jetzt wieder ein paar Umdefinitionen. Also einmal dieses zweikomponentige Feld L, das halt L1 und L2 ist, das nennen wir jetzt Nü und E, wobei, wie schon gesagt, E ist ein separater Name, also hat nichts mit diesem E-Bar zu tun. Und naja, irgendwie deutet es natürlich an, dass dieses Nü jetzt dann wahrscheinlich das Neutrinofeld wird und das E-Bar, die werden dann kombiniert zu einem Dirac-Spinor, was das Elektron beschreibt, nämlich gerade wie man es hier sieht. Also jetzt wird erstmal ein vierkomponentiges Objekt eingeführt, dieses Groß-Epsilon da, und das enthält halt diese zweite Komponente vom Feld L, dieses E, und das enthält dieses ursprüngliche E-Bar gesternt, auch wieder mit I-Sigma 2 multipliziert. Und naja, man kann zeigen, also auch so etwa haben wir schon gemacht, dass wenn man halt einen linkshändigen Weil-Spinor mit einem Stern versieht und mit I Sigma 2 multipliziert, dass sich der dann wie ein rechtshändiger Weil-Spinor transformiert und verhält. Also wenn ihr euch zurückerinnert, wir hatten ja damals die Weil-Gleichung hergeleitet, indem wir die Dirac-Gleichung genommen haben und die Masse auf 0 gesetzt haben, dann hat man eine links- und eine rechtshändige Weil-Gleichung. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel von der links- auf die rechtshändige Weil-Gleichung übergehen wollt, dann könnt ihr euch überzeugen, dass das halt dadurch passiert, dass er die einfach sternt und entsprechend noch ein Sigma 2 einfügt. Also auch das ist jetzt hier nur als Aussage genannt, aber eine relativ einfache technische Übungsaufgabe, das zu zeigen. Also der wesentliche Punkt, warum wir das jetzt halt sternen und ein I-Sigma 2 davor schreiben, ich will halt einmal einen linkshändigen Weil-Spinor haben und einmal einen rechtshändigen Weil-Spinor, weil wenn ich die übereinander schreibe, dann habe ich halt genau das, was wir als Dirac-Spinor kannten. Und fürs Elektron braucht man halt letztendlich so einen Dirac-Spinor, um das zu beschreiben. Gut, also nach diesen beiden Definitionen ist jetzt auch wieder dieser Wechselwirkungsterm nur umgeschrieben, beziehungsweise diese Definitionen halt eingesetzt. Also L2 ist, wie man hier sieht, das E. Dann das E-Bar hat man ja bereits. Diese Schreibweise ist, das muss ich noch eine Zeile höher im Text angemerkt habe, eine Kurzschreibweise halt für Multiplikation mit diesem I-Sigma 2. Also das heißt, da unten ist jetzt das Ganze dann ausgeXt. Und ja, was jetzt von hier nach hier passiert. Das ist auch wieder ein bisschen technischer Schritt. Also ich drehe einfach das E-Bar und das E um und auch das E-Stern und das E-Bar drehe ich um. Also da muss ich halt irgendwo diese Matrix hier, also am besten macht man es in Komponenten, dann muss man sie transponieren und dann kommt noch ein Vorzeichen rein und letztendlich landet man bei diesem Ausdruck hier. Also da ist nichts Neues, sondern nur Mathematik dazwischen. Und das ist halt deswegen jetzt angenehm, weil jetzt kann ich diesen Ausdruck direkt schreiben als E bar E. Und jetzt ist dieses Bar wirklich zu verstehen, als wie wir es kennen, halt E bar ist E Dagger mal Gamma 0. Und kann ich weiterblättern, um das ein bisschen besser zu sehen oder zu verstehen. Also ich würde um dieses Ist-Gleichzeichen, wenn ihr es nachweisen wollt, halt so vorgehen, dass man dieses E bar E nimmt. Das E bar ist, wie wir es wissen von Dirac Spinoren, E Dagger Gamma 0. Gamma 0, wenn wir mit rechts- und linkshändigen Spinoren arbeiten, muss man die chirale Darstellung verwenden, da habe ich es nochmal explizit angegeben. Und naja, das, was wir halt vorher als E definiert haben, wenn wir staggern und Gamma nullen, dann kommt halt diese Kombination hier raus. Und diese Kombination mit der Definition vom E, jetzt weiter oben, wenn ich halt zusammen multipliziere, komme ich gerade auf dieses Ding hier. Also letztendlich, wenn man so will, durch so ein bisschen hin und her probieren und umdefinieren und so weiter, habe ich es halt geschafft, diesen Wechselwirkungsterm so zu schreiben, dass halt ein Dirac-Spinor dasteht, mal sein adjungierter Dirac-Spinor und insbesondere der mit einer Konstante multipliziert wird. Denn das wird halt gerade der Massenterm vom Elektron dann sein, den wir benötigen. Also aus der QID wissen wir ja, dass ein Elektronenfeld mal das gebarte Elektronenfeld mal eine Konstante erforderlich ist, damit das Elektron eine Masse hat. Und das ist das, was auch da unten angegeben ist. Also die Elektronenmasse kann ich dann halt direkt ablesen. Also das ist im Prinzip dieser Vorfaktor da, das YV geteilt durch Wurzel 2. Naja, und was halt für das Elektron ganz gut funktioniert hat, machen wir dann auch fürs Neutrino. Das Neutrino, das wird halt auch definiert, so formal als vierkomponentiger Spinor, wobei da wird halt das verbleibende Nü jetzt genommen und eine Null noch hingeschrieben. Das ist halt also ein Ungleichgewicht zwischen links- und rechtshändigen Spinoren erhalten bleibt. Und nach dieser Definition ist es halt auch wieder relativ angenehm. Dann kann ich die kinetischen Terme, die wir halt irgendwie eine Seite weiter oben hatten, in unseren alten Feldkoordinaten da, also als Weil-Spinoren in klein L und klein E bar, die kann ich jetzt halt durch diese neu definierten vierkomponentigen Dirac-Spinoren schreiben, wobei das E, das Elektronenfeld, halt ein echter Dirac-Spinor ist, aber das Neutrinofeld, das ist halt kein wirklicher Dirac-Spinor, sondern da steckt halt eigentlich eine Null in den rechtshändigen Komponenten drin. Gut, und man jetzt, wie man hier sieht, das ist nicht der volle kinetische Term, sondern das ist nur die normale Ableitung. Wenn man jetzt halt die kovariante Ableitung noch dazu nimmt, dann habe ich halt irgendwie so Terme Eichfeld mal E bar E oder Eichfeld mal N bar N stehen. Und um die halt zu bekommen, muss ich meine ursprünglichen Eichfelder, also Gerade hat man es gesehen in den kinetischen Termen für den Weilfeldern. Da waren die ursprünglichen Feldkoordinaten drin. Die muss ich jetzt halt wieder mit den neuen Eichfeldkoordinaten, wie wir es in diesem Higgs-Kapitel von einer halben Stunde oder was beredet haben, einsetzen. Also ich muss halt dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, das, glaube B μ und A μ A oder was muss ich jetzt halt ersetzen durch das W μ, das Z μ und das A μ. Und dann, wenn man das sorgfältig macht, kommt man auf so eine Struktur. Also das ist der Anteil, der halt noch zur kinetischen Energie dazukommt, jenseits der normalen Ableitungen, nämlich über die Kovariantenableitungen. Und das sind halt auch wieder Vertices und die sind eigentlich relativ übersichtlich hier strukturiert. Also dieses J, das sind so Bilinearkomponenten von unseren Leptonen, also J μ minus, J μ plus, das sind geladene Bilinearkomponenten, also das ist ein Neutrino und ein Elektron oder ein Antielektron und ein Neutrino. Dagegen dieses J μ z oder J μ elektromagnetisch, das sind ungeladene Bilinearkombinationen, also entweder ein Neutrino und ein Antineutrino oder ein Elektron und ein Antielektron. Oder genauer sollte man sagen, die linkshändige Komponente bezüglich oder beziehungsweise beim elektromagnetischen Strom, da ist es halt ganz normal, dieses Elektron und diese Antielektronenkombination. Naja, und die wird halt multipliziert, also die haben, wie man sieht, alle so vier Indizes μ und die werden halt multipliziert mit dem Wμ plus, mit dem Wμ minus, mit dem Zμ und mit dem Aμ. Also das heißt, was hier steht, das sind alles so Dreier. Vertices, wobei halt, also der letzte Vertex wohl der bekannte aus der QID ist. Da gibt es halt so ein Elektron-Positron-Photon-Vertex und die anderen, die sind jetzt halt neu. Also zum Beispiel, ja, hier hat man auch ein Elektron-Positron-Vertex, aber da hängt dann halt ein Z-Boson dran oder da vorne, wenn man geladene W-Bosonen hat, dann muss natürlich auch irgendwie geladene Kombinationen von Leptonen dranhängen, weil sonst wäre irgendwie am Vertex die Ladungserhaltung verletzt und dann muss ich halt sowas machen wie Antineutrino, Elektron geht über in, ja, irgendwie, also je nachdem, wie die Zeitrichtung liegt, entweder in W-Plus- oder in W-Minus-Boson oder hier analog mit den umgekehrten Ladungsvorzeichen. Gut, jetzt hier ist, glaube ich, nur noch mal zusammengefasst, dass wirklich die QID in diesem recht länglichen Gebilde, was wir jetzt hergeleitet haben, halt enthalten ist. Also wenn er jetzt diese Formen da oben sorgfältig noch mal durchsucht, dann findet er halt gewisse Beiträge, also einmal den kinetischen Term mit der normalen Ableitung vom Elektronenfeld, dann den entsprechenden Eichfeldanteil, sodass das eine kovariante Ableitung ist, das, was wir gerade diskutiert haben, und dann den Massenterm. Und das hier ist halt nichts anderes wie die Lagrange-Dichte der QID, bis auf den Feldstärketensor, der ohnehin weiter oben schon zu finden war. Also I Elektron bar Gamma μ d μ Elektron minus Elektronenmasse I bar E, das ist genau das, was wir da irgendwie vor 2 oder 3 Wochen halt im Rahmen der QID beredet haben. Und das ist halt jetzt auch Teil des Standardmodells. Es entsteht zwar auf sehr komplizierte Weise, man hat komische Bausteine, mit denen man startet und ein Higgsfeld und Zeug und war, aber am Ende findet man das genau wieder. Und das ist halt auch der Grund, warum es durchaus Sinn macht, dass man halt für manche Fragestellungen nur diesen Anteil vom Standardmodell sich anguckt, nämlich nur QID. Wenn ihr euch erinnert, ich hatte ja damals einige Folien aufgelegt, wo Experiment und Störungstheorie verglichen war und halt für einige Experimente hat es sehr gut funktioniert, für andere, da war ein Beispiel dabei, da hat es nicht so besonders funktioniert. Der Grund ist halt, liegt an diesen Vertices, man muss sich halt irgendwie, wenn man einen Prozess nachrechnet, überlegen, in welcher Ordnung der Kopplungskonstante kommen zum Beispiel Effekte von der schwachen Wechselwirkung rein oder eben nicht. Also muss man sich halt überlegen, was koppelt an was. Und dann mache ich halt entweder eine QID-Rechnung oder halt eine volle Standardmodellrechnung, wenn es nötig ist. Gut, dann, ja, das ist auch, glaube ich, eine einfache Aussage. Die Neutrinos sind elektrisch neutral, deswegen in der Lagrange-Dichte, wo wir jetzt konstruiert haben, gibt es keinen Wechselwirkungsterm zwischen einem Neutrino und dem Photonfeld. Also auch das ist natürlich sinnvoll. Und gut, die Interpretation der Wechselwirkungstherme halt auf gewohnte Art und Weise. Also ich glaube, da müssen wir nicht viel zu sagen. Wenn halt irgendwie drei Felder zusammenstoßen, muss ich halt einen entsprechenden Vertex malen, wie ich es hier jetzt schon begonnen habe. Also das könnte man jetzt halt fortsetzen, sodass Elektronen und Neutrinos da sind. Gut, um jetzt diese drei Familien einzubauen, das ist nicht sehr viel komplizierter. Also im Prinzip die Antwort, um die vorwegzunehmen, ich schreibe halt diesen Anteil für Elektronen und Neutrinos jetzt dreimal hin, einmal für Myonen und einmal für Tauonen. Noch in der Konstruktion hat man im Prinzip so ein bisschen mehr Freiheitsgrade noch und das ist das, was man hier sieht. Also wir hatten ja jetzt eine gewisse Zeit damit verbracht, den Wechselwirkungsterm zu motivieren oder zu konstruieren zwischen Higgs-Feld und zwischen den Leptonfeldern. Und bei einer Familie haben wir halt da eine Kopplungskonstante Y gefunden und Higgs-Feld L und E bar. Wenn man jetzt drei Familien hat, dann kann man das noch ein bisschen allgemeiner formulieren, nämlich man kann nicht eine Kopplungskonstante Y machen und sozusagen über alle drei Familien summieren, sondern ich kann diese Familien im Prinzip auch mischen. Also Lorentz-Invarianz, was hat man noch, Eich-Invarianz und Renormierbarkeit ist dann immer noch gewährleistet. Wenn ich also so eine 3x3-Matrix von Kopplungskonstanten hinschreibe und nicht nur für jede Familie eine Kopplungskonstante. Aber wir sind jetzt ein bisschen knapp in der Zeit und die Details sind vielleicht ohnehin nicht so interessant, aber die Aussage ist, wenn man also das macht, dann macht man es eigentlich unnötig kompliziert, ohne dass man was Neues gewinnt, denn man kann zeigen, dass man durch eine Umdefinition von Feldern, also eine geeignete Linearkombination, halt das Ganze wieder entkoppeln kann, also dass sozusagen dieses YAB, was ja eine 3x3 Matrix von Kopplungskonstanten ist, das wird nach einer geschickten Wahl von Feldvariablen zu einer Diagonalmatrix und diese Diagonalmatrix, die kann ich dann halt schreiben als Summe von 1 bis 3, wobei jetzt halt dieses L und dieses E bar einen Index von 1 bis 3 trägt und das diese drei Familien bezeichnet. Und also das ist das, was ich gerade eben halt gesagt habe, die Antwort ist, wenn ich zwei weitere Familien dazu nehme, dass ich halt einfach das, was wir gerade gemacht haben, entsprechend dreimal kopiere und aufaddiere. Ja, und letztendlich, wenn wir das halt dann gemacht haben, dann ist unsere Gesamt-Lagrange-Dichte, die ja, Lepton-kinetisch plus Lepton Higgs-Wechselwirkung und das sind halt diese beiden Ausdrücke, es wird von 1 bis 3 jeweils summiert. Das ist jetzt zwar in den alten Koordinaten, aber naja, das ist natürlich problemlos in die neuen übertragbar und da habe ich dann halt Elektronenfelder und Myonenfelder und Taufelder und entsprechende Neutrinofelder. Gut und ja, in Summe steht jetzt nicht da, aber dieses L2 plus dieses L1, L1 war also das vom Higgs-Feld, was wir gerade am Anfang hatten, das ist halt jetzt die Kombination von Elektromagnetismus oder von Leptonfeldern und vom Higgs-Feld und was jetzt halt noch fehlt, und das machen wir dann das nächste Mal, ist der Quark-Sektor. Also ich nehme an, dass es sehr viel war und teilweise halt auch verwirrend. Wahrscheinlich müsst ihr da schon sehr sorgfältig nochmal durchgehen. Ich denke, es ist gleich eine gute Übung, gerade für die, die wann nächste oder übernächste Woche schon in die Prüfung kommen. Überlegt euch das halt mal als Hausaufgabe ein bisschen bis Freitag, und Freitag haben wir eh nicht mehr viel zu tun. Also diese Quarkfelder, die schaffen wir, würde ich sagen, in einer Dreiviertelstunde. Also wir haben ausreichend Zeit für Fragen. Also geht da einfach nochmal durch und dann können wir ja nochmal alle offenen Dinge bereden und dann irgendwann die Quarks dazunehmen. Und naja, wenn alle zufrieden sind, dann sind wir fertig mit der Vorlesung. Gut.